Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim 9Natree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Fabian Ritters, Wir Wale. Die Welt der Meeressäuger durch ihre Augen, wie sie leben, lieben, lernen, ist ein populärwissenschaftliches Sachbuch über Wale und Delfine, das Meeresbiologie, Verhaltensforschung und Naturschutz verbindet. Ritter, Biologe, Walforscher und Meeresschützer. Wählt dabei bewusst einen Perspektivwechsel. Nicht die menschliche Nutzung oder bloße Beobachtung steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie Cetazeen ihre Umwelt wahrnehmen und in ihr handeln. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse behandelt das Buch Orientierung, Sinnesleistungen, Lautkommunikation, Sozialverhalten, Spiel, Lernen, Emotionen und kulturelle Weitergabe von Wissen. Eine erzählerische Lebensgeschichte eines Grönlandwals, deren Zeitraum bei 1799 beginnt, verbindet diese Themen mit den tiefgreifenden Veränderungen der Meere durch den Menschen. Damit verfolgt das reich bebilderte Buch zwei Zwecke. Es vermittelt zugänglich Wissen über Meeressäuger und fordert zugleich dazu auf, ihre Lebensräume als komplexe, von menschlichen Eingriffen bedrohte Welten ernst zu nehmen. Die Darstellung richtet sich an interessierte Laien, ohne den Anspruch einer rein distanzierten Enzyklopädie zu erheben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, der Perspektivwechsel Meeressäuger als wahrnehmende Subjekte statt als Naturkulisse. Das prägende Verfahren von Wir Wale besteht darin, die Welt der Meeressäuger möglichst konsequent aus ihrer eigenen, nichtmenschlichen Perspektive zu erschließen. Ritter behauptet damit nicht, Gedanken von Walen unmittelbar lesen zu können. Vielmehr nutzt er Erkenntnisse aus Biologie und Verhaltensforschung, um nachvollziehbar zu machen, welche Umwelt für ein Tier entsteht, das als Säugetier vollständig im Meer lebt. Dieser Ansatz verschiebt den Maßstab. Wale und Delfine erscheinen nicht primär als große, spektakuläre Tiere oder als Objekte des Tourismus, sondern als Lebewesen mit eigenen Wahrnehmungsbedingungen, sozialen Bindungen und Bedürfnissen. Besonders wichtig ist die daraus folgende methodische Vorsicht. Menschliche Begriffe wie Freude, Trauer, Liebe oder Kultur können Annäherungen ermöglichen, dürfen aber biologische Eigenarten nicht verdecken. Das Buch sucht erkennbar genau diese Balance. Es macht emotionale und kognitive Fähigkeiten anschaulich, ohne die Anpassungen an das Leben im Ozean zu bloßen menschlichen Analogien zu reduzieren. Für Leserinnen und Leser hat der Perspektivwechsel eine ethische Konsequenz. Wer Cetazeen als eigenständige Akteure in einer für Menschen nur begrenzt zugänglichen Umwelt begreift, beurteilt Lärm, Gefangenschaft oder Störungen bei Begegnungen anders. Das Buch verbindet Erkenntnis daher nicht mit sentimentaler Vermenschlichung, sondern mit der Forderung nach genauerem Hinschauen. Zweitens, Licht. Schall und Orientierung, warum der Ozean eine akustische Umwelt ist, ein zentraler Sachbereich des Buches, sind die körperlichen und sensorischen Voraussetzungen des Lebens im Meer. Ritter erläutert, dass sich die Wahrnehmung von Walen und Delfinen nicht einfach nach menschlichen Sehgewohnheiten erklären lässt. Licht ist unter Wasser je nach Tiefe, Trübung und Tageszeit begrenzt verfügbar. Schall dagegen kann sich über große Entfernungen ausbreiten. Deshalb sind Lautäußerungen, Hören und akustische Orientierung für viele Cetazeen grundlegende Bestandteile ihres Alltags. Kommunikation dient dabei nicht nur der bloßen Informationsübertragung. Sie kann soziale Nähe herstellen, Gruppenbewegungen koordinieren und die Orientierung in einer räumlich weitläufigen Umwelt unterstützen. Die Darstellung führt damit vor Augen, warum menschlich erzeugter Unterwasserlärm mehr als eine beiläufige Belastung ist. Er kann Signale überlagern und Tiere in einer Sinnesdimension beeinträchtigen, die für Nahrungssuche, Kontakt und Navigation wesentlich ist. Zugleich behandelt Ritter die Anpassung an Druck, Bewegung und die besonderen Bedingungen des Ozeans als Teil eines komplexen Gesamtzusammenhangs. Die biologische Erklärung bleibt nicht Selbstzweck. Sie begründet, weshalb Schutzmaßnahmen nicht allein auf sichtbare Schäden wie Müll oder Verletzungen beschränkt bleiben dürfen. Eine Meeresumwelt ist auch dann beeinträchtigt, wenn sie akustisch so verändert wird, dass ihre Bewohner einander und ihre Umgebung schlechter wahrnehmen können. Das macht die ökologische Bedeutung von Ruhe und Rücksichtnahme konkret. Drittens, Lernen, Spiel und kulturelle Weitergabe innerhalb sozialer Gemeinschaften. Im zweiten großen Themenfeld richtet Wir Wale den Blick auf geistige Leistungen und soziale Lernprozesse. Ritter beschreibt Wale und Delfine als Tiere, deren Leben nicht allein durch starre Instinkte bestimmt wird. Lernen, Spielen und die Weitergabe von Erfahrungen innerhalb von Gemeinschaften haben eine erkennbare Bedeutung. Die Verwendung des Kulturbegriffs verweist dabei auf Verhaltensweisen oder Kenntnisse, die sozial vermittelt und über Gruppen hinweg stabilisiert werden können. Entscheidend ist nicht, Cetazeen pauschal als menschenähnlich zu feiern, sondern ihre soziale Komplexität als wissenschaftlich und ökologisch relevante Tatsache zu verstehen. Wenn Wissen in Beziehungen und über längere Zeiträume weitergegeben wird, betrifft der Verlust einzelner Tiere oder stabiler Gruppen mehr als die Anzahl einer Population. Er kann auch soziale Strukturen und erworbene Kenntnisse beschädigen. Das erklärt, weshalb Gefangenschaft, Jagd, Beifang oder die Zerschneidung von Lebensräumen nicht nur auf der Ebene individueller Gesundheit bewertet werden sollten. Ritter verbindet die kognitiven Themen zudem mit Spiel. Spiel erscheint nicht als dekorativer Luxus, sondern als Verhalten, das Erkundung, Übung und soziale Interaktion ermöglichen kann. Damit widerspricht das Buch dem Bild des Meeresäugers als automatisch funktionierendem Wesen. Die intellektuelle Leistung liegt vor allem darin, aus Forschung zu denken und Verhalten eine differenzierte Schutzperspektive abzuleiten. Schutz muss Beziehungen, Lernräume und langfristige Kontinuität von Gemeinschaften berücksichtigen. Viertens. Die Lebensgeschichte eines Grönlandwals als historische Linse auf 2 Jahrhunderte Meereswandel, die erzählerische Lebensgeschichte eines Grönlandwals, die im Jahr 1799 einsetzt, ist das besondere Strukturmittel des Buches. Sie macht lange Zeiträume erfahrbar, die in einer rein systematischen Einführung in die Meeresbiologie leicht abstrakt blieben. Der Grönlandwal steht für eine Lebensform, deren potenzielle Lebensspanne weit über menschliche Alltagsvorstellungen hinausreicht. An dieser Perspektive lässt sich darstellen, wie stark sich die Welt über 2 Jahrhunderte verändert hat, von der Geschichte des Walfangs bis zu heutigen Belastungen durch Verkehr, Lärm, Schadstoffe und Plastik. Die Figur bzw. Lebenslinie dient dabei nicht als belegte Biografie eines eindeutig identifizierten einzelnen Tieres, sondern als erzählerische Verdichtung einer historisch und biologisch begründeten Perspektive. Gerade diese Verbindung von Sachwissen und zeitlicher Imagination unterscheidet das Buch von einer klassischen Artenkunde. Sie verhindert, dass aktuelle Umweltprobleme als isolierte Nachrichten erscheinen. Stattdessen werden sie als Folge einer langen, vom Menschen geprägten Entwicklung sichtbar. Die Konstruktion hat auch eine argumentative Funktion. Ein Tier, das über außergewöhnlich lange Zeit lebt, macht deutlich, dass Veränderungen im Meer für Individuen und Gemeinschaften nicht kurzfristig bleiben. Schutz wird damit als generationenübergreifende Verantwortung verstanden. Der historische Rahmen stärkt die emotionale Wirkung, bleibt aber an das zentrale Sachthema gebunden, die Verletzlichkeit einer reichen Meereswelt gegenüber kumulativen menschlichen Eingriffen. Schließlich, von Delfinarien bis Walbeobachtung, Schutz als Frage menschlicher Praxis, Ritters Buch ist nicht nur eine Einführung in die Lebenswelt von Cetacean, sondern ausdrücklich auch ein Beitrag zum Meeresschutz. Dabei benennt es mehrere Formen menschlicher Belastung, die Haltung in Delfinarien, Unterwasserlärm, Verschmutzung und Plastik sowie Störungen durch zu nahe Begegnungen bei Walbeobachtungen. Diese Zusammenstellung ist wichtig, weil sie keine einfache Trennung zwischen offensichtlich grausamen und scheinbar harmlosen Handlungen zusetzt. Gefangenschaft wird als besonders gravierender Konflikt beschrieben, da hochsoziale Tiere aus ihren gewohnten räumlichen und familiären Zusammenhängen herausgelöst werden. Zugleich zeigt das Buch, dass auch Freizeitaktivitäten Folgen haben können, wenn Tiere wiederholt bedrängt oder in ihrem Verhalten gestört werden. Die Argumentation zielt somit nicht auf eine abstrakte Bewunderung für Wale, sondern auf reflektierte Praxis. Wer Wale sehen möchte, sollte nicht Nähe um jeden Preis suchen, sondern Angebote und Regeln bevorzugen, die Distanz, Ruhe und das Wohlergehen der Tiere berücksichtigen. Ähnlich ist die Logik bei Lärm und Müll. Die Belastung betrifft nicht irgendeine ferne Naturkulisse, sondern die Kommunikations-, Orientierungs- und Nahrungsräume konkreter Lebewesen. Das Buch vertritt dabei sichtbar eine engagierte Position. Seine Stärke liegt darin, dass es dieses Engagement aus den zuvor erläuterten biologischen und sozialen Eigenschaften ableitet. Seine Wirkung hängt deshalb auch davon ab, ob Leserinnen und Leser eine ethisch deutliche, teils anklagende Naturschutzperspektive als produktive Herausforderung annehmen. Zusammenfassend, Wir Wale empfiehlt sich vor allem für Leserinnen und Leser, die sich für Meeresbiologie, Tierverhalten und Naturschutz interessieren, aber keine rein technische Einführung suchen. Es eignet sich ebenso für Menschen, die Wale und Delfine bislang vor allem aus Dokumentationen, Zoos oder touristischen Angeboten kennen und ihre Vorstellung durch wissenschaftlich fundiertere Zusammenhänge erweitern möchten. Der praktische Gewinn liegt in einem präziseren Blick auf menschliche Entscheidungen unter Wasserlärm, Kunststoffeinträge. Gefangenschaft und unachtsame Tierbeobachtung werden als Eingriffe in Lebensräume verständlich, nicht als voneinander getrennte Einzelprobleme. Intellektuell vermittelt das Buch, weshalb Kommunikation, Sozialität, Lernen und kulturelle Weitergabe bei Cetacean für Schutzfragen relevant sind. Von vielen vergleichbaren Walbüchern unterscheidet es sich durch die Verbindung mehrerer Ebenen. Es ist weder ausschließlich Artenporträt noch bloßes Plädoyer für Umweltschutz. Der Perspektivwechsel in die Wahrnehmungswelt der Tiere, die wissenschaftliche Vermittlung und der historische Bogen der Grönlandwal-Erzählung greifen ineinander. Hinzu kommen die zahlreichen Abbildungen des Autors, die das Buch als gestaltetes Sachbuch positionieren. Wer eine vollständig nüchterne, emotionsfreie Fachabhandlung erwartet, wird die engagierte Tonlage möglicherweise als stark empfinden. Gerade diese Verbindung von Wissen und ethischer Konsequenz ist jedoch seine Eigenart. Ritter macht nicht nur deutlich, was über Meeressäuger bekannt ist, sondern auch, warum dieses Wissen das menschliche Verhältnis zu ihnen verändern sollte. Damit bietet das Buch eine zugängliche, anspruchsvolle und handlungsbezogene Annäherung an die Welt der Cetazeen. Wenn Sie unterstützen möchten Fabian Ritter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.